Ich weiß aus Gesprächen mit meinen Kollegen, die Pastoren auch in Freikirchen sind, dass ein Wachstum in den Freikirchen oft bedingt ist durch Church Hopping, dass also Leute, die schon in einer Kirche, in einer Gemeinde, in einer Freikirche waren, dann in die nächste wandern. Und dass wir eigentlich alle irgendwo das gleiche Problem haben, auch in den Freikirchen, obwohl das Evangelium verkündigt wird, bekehren sich kaum Leute. Woran liegt es, dass die Gemeinde in unserer heutigen Zeit hier im Westen so kraftlos geworden ist? Warum machen wir nicht einen größeren Unterschied in dieser Welt? Auf diese sehr wichtige Frage gibt es sicherlich viele Antworten. Und man könnte jetzt über diese ganzen Antworten nachdenken. Eine Antwort auf diese Frage könnte uns vielleicht Psalm 130 geben. Das ist der 11. Psalm in der Reihe der Wallfahrtslieder. Wir sind ja seit einigen Wochen hier dabei, sonntags in den Predigten diese Pilgerlieder uns wieder anzuschauen. Und zu den sogenannten Wallfahrtslieder oder auch Aufstiegslieder gehören die Psalmen 120 bis 134. Und es ist für mich erstaunlich, wie diese alten Lieder Themen ansprechen, die auch für unsere Pilgerschaft heute ganz wichtig sind. Mein Gebet ist es, dass diese Pilgerlieder auf unserem Weg der Nachfolge uns anspornen, uns ermutigen, uns auch Wegweisung geben auf unserer geistlichen Reise des Glaubens, auf der wir uns befinden. Und dass sie uns helfen zu wachsen, geistlich zu wachsen. Darum kommen wir übrigens auch jeden Sonntag hier zum Gottesdienst zusammen. Wir wollen, dass etwas in uns passiert, dass wir weiterkommen auf diesem Weg. Heute also Psalm 130, lasst uns über diesen Psalm nachdenken. Es ist ein ganz besonderer Psalm, ein Bußpsalm, der gerade zur Kirchengeschichte geschrieben hat. Er ist auch bekannt als der De Profundis-Psalm. De Profundis heißt auf Lateinisch aus der Tiefe. Und ich habe gelesen, dass dieser Psalm, Psalm 130, zu den Lieblingspsalmen des Reformators Martin Luther gehörte. Er nannte ihn auch einen paulinischen Psalm, weil er die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums enthalte. Und auch in der geistlichen Entwicklung von John Wesley spielt er eine entscheidende Rolle. Und der Puritaner John Owen liebte diesen Psalm so sehr, dass er ein ganzes Buch darüber schrieb. Lass uns jetzt diesen gewaltigen Psalm lesen. Und es ist mein Gebet, dass dieses Wort Gottes in unser Herz dringt und uns von innen nach außen verändert und dass wir durch es vielleicht auch die Antwort auf diese oder eine Antwort auf diese Eingangsfrage finden, die noch im Raum steht. Vielleicht können wir eine Antwort da erkennen. Psalm 130. Ein Pilgerlied. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre auf meine Stimme. Ich flehe dich an. Bitte höre mir zu. Herr, wenn du unsere Sünden anrechnen würdest, wer könnte da bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit wir lernen, dich zu fürchten. Ich hoffe auf den Herrn. Meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. Und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Dieser Pilgerpsalm beginnt also mit diesem Schrei aus der Tiefe. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Höre mein Schreien. Ich flehe dich an. Höre mir zu. Es ist das Gebet eines zerbrochenen Herzens. Es steht am Anfang dieses Psalms. Der Begriff Tiefe ist eine sehr bildhafte Metapher, die auch als Wassertiefen im Plural eigentlich übersetzt werden kann und die eine schwere äußere oder auch tiefe innere Not beschreibt. Oft ist es so, wenn wir in eine äußere Not hineingeraten, in eine Leidenssituation, in eine tiefe Enttäuschung, Verletzung, ein Unfall, Krankheit, ein Verlust, Tod, was auch immer es sei. Solche äußeren Leiden bringen uns auch immer innere Not. Wenn es uns gut geht, gehen wir in der Regel nicht in die Tiefe, sondern da surfen wir glücklich an der Oberfläche des Lebens. Hier ist es so, als würde der Beter den Boden unter den Füßen verloren haben und nun versinkt er in den tiefen, dunklen Wasserfluten der Sorge und des Leides und der Trauer und des Schmerzens. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Höre mich, Herr. Ich bin völlig am Ende. Ich bin verloren. Das ist ein Gebet in höchster Not. Ein Gebet der Verzweiflung. Ich persönlich finde das schon mal sehr ermutigend, dass der Psalmsänger seinem ganzen Schmerz hier eine Stimme gibt. Er lässt seine tiefe Verzweiflung zum Gebet werden. Dass er so zermürbt und zerbrochen ist, sieht er nicht als etwas Peinliches an, über das man jetzt nicht spricht und was eigentlich hinter verschlossene Türen gehört, wo es als Leiche im Keller sozusagen liegen bleibt, weil es im Leben eines Gläubigen oder eines Christenmenschen nicht vorkommen darf. Nein. Sein ganzer Gemütszustand wird im Gebet offen, direkt, leidenschaftlich vor Gott gebracht. Und so lernen wir aus diesen ersten Zeilen dieses Liedes, dass wir zu Gott in unserer tiefsten Not schreien dürfen. Alle Klagepsalmen beginnen mit diesem Schrei: Herr, ich versinke, ich bin am Ende. Wo bist du? Höre meine Stimme, antworte mir. Ich denke, es liegt ein großer Segen auf den Tränen, die wir in unserem Schmerz vor Gott vergießen. Was ist der Grund für diese Not, diese Tiefe? In anderen Klagepsalmen, wo der Begriff Wassertiefe vorkommt, da fühlt sich der Beter alleingelassen, isoliert und einsam, mit einem Bein im Totenreich, in einer totalen Existenzkrise. Was aber hat diese heillose Verzweiflung bei dem Schreiber dieses Liedes ausgelöst? Warum sieht er sich so bodenlos verloren und selbst von Gott nicht mehr wahrgenommen? Warum ist sein Herz so zerbrochen? Nun, den Grund für die bodenlose Verlorenheit, der wird uns hier nur indirekt genannt. Es ist nicht so sehr ein äußerer Grund, sondern was der Psalmschreiber hier erlebt, das drückt ihn und zerfrisst ihn in seinem Innern. Vers 3. Herr, wenn du unsere Sünden anrechnen würdest, wer könnte da bestehen? Und gibt es im hebräischen Wortschatz mehrere Begriffe für Sünde? Ich habe gelesen, dass das Wort, das hier verwendet wird und das in unseren deutschen Bibeln mit Sünde übersetzt wurde, dass dieses Wort nicht nur irgendwelche äußerliche Untaten oder Vergehen beschreibt, sondern eigentlich die innere Sündhaftigkeit des Menschen, die tiefe Korruption des menschlichen Herzens, der dauernde Verstoß eigentlich gegen das Liebesgebot. Das ist hier gemeint. Der Psalmist ist sich seiner Sünde, seiner Schuld so sehr bewusst, dass er beinahe davon überwältigt wird. Er weiß genau, wenn Gott über meine Sünde Buch führen würde, gäbe es keine Hoffnung für mich, vor Gott zu bestehen. Und er ist tief in seinem Innern überwältigt von seinem eigenen Versagen, so zu lieben, wie Gott es will. Und sehr wahrscheinlich sieht er hier auch das Versagen des ganzen Volkes vor sich. Das ist ja ein Psalm, der gehört in erster Reihe Israel. Und wir profitieren davon heute auch. Und er trauert über seine Sünden und über die Sünden des Volkes. Und mit einem zerbrochenen und bußfertigen Herzen schreit er zu Gott. Hier haben wir also das Gebet eines zerbrochenen Herzens über die Sünde. Und das schließt immer das grundlegende Bewusstsein ein, dass Sünde uns von der Fülle der Gegenwart Gottes trennt. Ich möchte sogar behaupten, diese Erfahrung der tiefen Sündenerkenntnis, die steht nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, wenn wir sozusagen uns bekehren oder zu Gott hinwenden und von Gottes Geist zur Buße überführt werden und dann eine Beziehung zu Jesus bekommen. Ein echter Nachfolger Jesu erkennt immer wieder, dass er schuldig geworden ist. Und dies belastet ihn und macht ihn traurig. Von solchen tiefen Erfahrungen des Sündenbewusstseins liest man immer wieder in Schriften aus der Zeit der Erweckungsbewegung, die es in der Geschichte immer wieder gegeben hat. Und ich habe den Eindruck, unsere Vorväter hatten ein viel sensibleres Empfinden für die Sünde. Anfangs habe ich ja diese Frage in den Raum gestellt, ausgehend von diesem Artikel, den ich gelesen habe. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Woran kann es liegen, dass die Gemeinde in unserer heutigen Zeit so kraftlos, so freudlos und auch oberflächlich geworden ist? Nun, wenn ich darüber so nachdenke, so scheint es mir, glaube ich es immer mehr, dass eine Ursache für den heutigen schwachen und oberflächlichen Zustand der Gemeinde darin liegt, dass wir ein so flaches Bewusstsein von Sünde haben. Ein so mangelndes Empfinden für die Sünden des Herzens. Und mit Sünden des Herzens meine ich nicht die offenkundige Sünde, Ich meine nicht sichtbare Übertretungen von Geboten und Maßstäben, die in der Bibel eindeutig vorgegeben sind. Mord, Diebstahl, Zorn, Terror, eine Affäre, Ehebruch, was weiß ich. Die ganzen Sünden im Dekalog. Sünden des Herzens sind Sünden, die in unserem Innern verborgen sind. Verankert in unserer Selbstzentriertheit und vielleicht sogar auch in unserem Selbstschutz, wo wir, um uns zu schützen, eine Mauer um uns bauen und keine tiefe Beziehungen eingehen, weil in Beziehungen, da können wir doch verletzt werden. Also leben wir lieber so nach der Devise des alten Lieds von Simon und Garfunkel. Ich bin ein Fels, ich bin eine Insel, ich baue meine Mauern, meine mächtige Festung, dass niemand zu mir durchdringt. Denn ich brauche keine Freundschaften, denn Freundschaften bringen Schmerzen. Ich bin überzeugt, diese Art von Selbstschutz, die Beziehungen, tiefe Beziehungen verhindert, ist Sünde, weil sie uns eigentlich hindert, eine wirklich von der Liebe geprägten Begegnung mit dem anderen zu erleben. Seine subtile Sünde des Herzens, die gar nicht so einfach zu erkennen ist. Merkt das immer wieder im eigenen Leben. Wenn man so überlegt oder reflektiert, warum man jetzt so gehandelt hat, wie man gerade gehandelt hat. Sünden des Herzens sind auch unsere Bitterkeiten und Enttäuschungen und Forderungen im Grunde. Die ganzen Beziehungssünden, die in unserem Herzen beginnen, unsere neidischen und eifersüchtigen Gedanken, unsere Komplexe und Launen. Wo hören wir heute noch in unseren christlichen Gemeinden über diese Sünden? Oder wo hören wir, dass über diese Sünden geweint und getrauert und geklagt wird? Wo finden wir noch eine aufrichtige, tiefe Bekümmernis über die eigenen Sünden, die Sünden der anderen und die Sünden der Gesellschaft oder was weiß ich, des Nachbars? Da ärgern wir uns natürlich oft. Aber wo trauen wir auch um diese Sünden und weinen darüber, über diesen Individualismus und Materialismus und diese Ungerechtigkeit, die es auch gibt, dieser Egoismus in unserer Gesellschaft? Wie tief schmerzt uns diese Sünde wirklich? Wie sehr leiden wir darunter, dass kein Tag vergeht, ohne dass wir selbst Dinge empfinden und denken und tun, die nicht vom Geist Gottes motiviert sind, sondern eben von unserem Egoismus. Trauen wir noch darüber, dass wir Menschen so sehr von uns selbst besessen sind? Ja, vielleicht denke ich als jemand, gut, Trauer ist ja eine Empfindung, eine Erfahrung. Wie machen wir heute diese Erfahrung eines zerschlagenen, gebrochenen, bußfertigen Herzens? Nun, ich denke, zum einen müssen wir bereit sein, Gott aufrichtig darum zu bitten, uns ein zerbrochenes, bußfertiges Herz zu schenken, denn wir können keine echte Buße selber bewirken. Wir können das auch nicht tun, indem wir uns jetzt irgendwie in eine besondere Atmosphäre oder mit bestimmter Musik jetzt versuchen würden, in Stimmung zu bringen. Ja, wir wollen jetzt trauern über unsere Sünde. Das geht nicht. Im Grunde ist auch die Buße ein Geschenk Gottes. Aber es ist ein Geschenk, das Gott gerne jedem gibt, der darum ernsthaft bittet. Und meine Lieben, wenn wir geistlich wachsen wollen, wenn wir das wirklich wollen, wenn das unser Wunsch ist, Gott mehr kennenzulernen und in seiner Gnade zu wachsen und eine innere Veränderung zu erleben, dann müssen wir auch als Christen bereit sein, unsere eigene Nase immer wieder in unseren eigenen Sündenpfuhl zu stecken, wie C.S. Lewis das so prägnant mal gesagt hat. Denn ohne echte Sündenerkenntnis gibt es keine Gotteserkenntnis. Aber das erfordert unheimlich viel Mut. Mut zur Ehrlichkeit. Wir müssen bereit sein, uns von Gott in den Keller unseres Inneren führen zu lassen. Und was wir dort sehen, das ist immer wieder eine schmerzhafte Erfahrung. Wenn Gott uns den Mangel an Glauben oder unsere Entfremdung oder unsere Hartherzigkeit oder unsere Gleichgültigkeit oder unsere Arroganz oder unseren Neid oder unsere Gier oder unseren Zorn oder auch unsere Selbstgefälligkeit zeigt. Wenn er uns manche Sünden zeigt, die zu persönlich sind, um sie hier zu nennen, dann können wir nicht anders als mit Paulus rufen, ich elender Mensch, wie in Römer 7, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Das bedeutet, in der Tiefe mit einem zerbrochenen, bußfertigen Herzen zu beten. Und ich denke, wir alle brauchen diese Erfahrung der tiefen Sündenerkenntnis und der Sündenbekenntnis. Wir brauchen das immer wieder auf unserem Weg des Glaubens. Wer sich seiner Sünde bewusst wird, darüber trauert und sie vor Gott bekennt, der darf auch Gottes Gnade, seine Vergebung, seine Liebe in einer ganz tiefen und neuen Weise immer wieder erfahren. Wenn man aber kein tiefes Sündenbewusstsein hat, dann hat das immer wieder zur Folge, dass man eben eine oberflächliche Vorstellung von Vergebung und von Gnade und Freude hat. Und dann führt man auch ein ziemlich oberflächliches, seichtes christliches Leben, das keinen großen Unterschied in dieser Welt macht, das fruchtlos bleibt. Die Worte von David Brainerd, ein amerikanischer Missionar unter den Indianern, die er am Morgen des 18. Oktober 1740 in sein Tagebuch schrieb, sind auch so ein Beispiel eines Gebets, das aus einem zerbrochenen Herzen kommt, einem Herzen, das nicht hoffnungslos aber ist. Das sind Worte eines Missionars, ja? Meine Seele schmolz dahin und ich beklagte meine immer größer werdende Sündhaftigkeit und Schlechtigkeit. Nie zuvor hatte ich so eine tiefe Erkenntnis für die abscheuliche Natur der Sünde empfunden. Kennt ihr solche Momente? Habt ihr schon solche Momente erlebt in eurem Glaubensleben? Und dann schreibt er weiter, dann wurde meine Seele auf ungewöhnliche Weise liebevoll von Gott getragen und ich hatte eine lebendige Vorstellung von der Liebe Gottes zu mir. Der Psalmist macht die gleiche Erfahrung. Er versinkt trotz seiner Schuld nicht in die Hoffnungslosigkeit. Warum denn? Weil er seinen Blick auf Gott hinwendet. Und seine Vergebung und seine Gnade erkennt und ihn als Erlöser erfahren darf. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen. Die Vergebung eines gnädigen Gottes, Verse 3 und 4. Aber bei dir ist die Vergebung, damit wir lernen, dich zu fürchten. Welch ein wunderbarer Vers. Der atmet regelrecht das Evangelium. Unser Gott ist barmherzig und er vergibt uns immer wieder und er reinigt uns, wenn wir zu ihm kommen mit unseren Sünden. Wie der Vater des verlorenen Sohns eilt er uns entgegen, wenn er sieht, dass wir zurückkommen. Bei unserem Gott ist Vergebung. Warum kann er uns vergeben? Ja, weil bei ihm die Gnade ist. Vers 7. Und auch hier wieder in diesem Psalm, dieses wunderschöne hebräische Wort, das kennt ihr alle, es ist mein Lieblingswort, Chesed. Chesed steht hier für Gnade. Und es beschreibt wörtlich eigentlich diese loyale, unerschütterliche, treue, gütige, bedingungslose Bundesliebe Gottes, die nie seine Kinder aufgibt. Auch sein Volk Israel nicht und auch uns nicht. Gott vergibt uns immer wieder, weil er uns liebt. Er vergibt uns, weil er in seinem Sohn, der personifiziertes Chesed ist, uns mit sich selbst versöhnt hat. Aus der Sicht des Neuen Testaments wissen wir, das Kreuz von Golgatha ist die Grundlage für unsere Vergebung. Weil Gott seinen Sohn am Kreuz so behandelt hat, als hätte er dein und mein Leben gelebt, weil Jesus durch seinen Tod gesühnt hat für alle unsere Sünden, kann ein heiliger Gott uns vergeben. Bei ihm ist die Vergebung. Und die gnädige Chesed-Liebe und viel Erlösung ist bei ihm. Wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, wie unbeschreiblich groß Gottes Vergebung ist, wie er liebt und wie er ist und wie er die Verletzten und die Verlorenen und die Verwundeten sucht, wenn wir seine Gnade wirklich tief innerlich erfahren, dann führt uns das nicht dahin, dass wir eine leichtfertige Haltung der Sünde gegenüber haben, so nach dem Motto, naja, Gott vergibt, er ist gnädig und barmherzig, also kann ich machen, was ich will, dann kann ich so drauf los sündigen. Nein, niemals. Das wäre ein falsches Verständnis von Gnade oder wie Bonhoeffer sagte, billige Gnade. Wer aus der Tiefe zu Gott schreit, wer ein tiefes Sündenbewusstsein hat, dem ist Vergebung und Gnade nicht billig, sondern der steht ehrfürchtig und staunend vor diesem gnädigen Gott. Aber bei dir ist die Vergebung, damit wir lernen, dich zu fürchten. Vers 4. Der Liederdichter John Newton, der vor seiner Bekehrung ein Sklavenhändler war, der hat den gleichen Gedanken in dieser wunderschönen Gnadenhymne, die wir in der Anbetung auch gesungen haben, der hat das so ausgedrückt. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Wenn wir Gottes Gnade und Vergebung in unserem Leben erfahren haben, dann haben wir auch Ehrfurcht vor Gott. Das heißt im Grunde wieder, wie das in den Sprüchen heißt, dann das Böse oder die Sünde zu hassen. Das heißt, wir wollen Gott gehorchen. Wir haben erkannt, wer er ist und wer wir sind. Und wenn die Sünde uns immer wieder verführt, dann gewöhnen wir uns einfach nicht daran, sondern dann tut uns das immer wieder innerlich weh und wir trauern darüber und wir suchen die Vergebung. Und das hat zur Folge, dass wir dann auch von unserem Herrn getröstet werden. Jesus hat das in der Bergpredigt, in der zweiten Seligpreisung, wie ausgedrückt? Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wer Vergebung, Gnade, Erlösung erfährt, der wird getröstet werden, hier und heute. Aber meine Lieben, als Christen, als Bibelleser wissen wir, dass die endgültige Erlösung uns noch bevorsteht. Eine kurze Wiederholung, ihr habt das sicherlich schon immer wieder gehört, es ist Teil der biblischen Lehre. Erlösung hat ja drei Dimensionen. Erstens, wir wurden erlöst, als wir erkannten, dass wir Sünder sind und dass wir vor Gott so nicht bestehen können. Und als wir das erste Mal aus der Tiefe zu Gott riefen und uns ihm hinkehrten und seine Gnade erfahren haben, bei den meisten von uns, liegt diese erste Dimension der Erlösung in der Vergangenheit. Und dann gibt es diese zweite Dimension. Wir werden jetzt in der Gegenwart erlöst. Erlösung hat auch diesen Aspekt oder enthält auch diesen Aspekt der Veränderung. Wir befinden uns mittendrin in einem Prozess der Veränderung von innen nach außen, wo wir unsere Sünde immer wieder neu erkennen und darüber trauen, sie vor Gott bringen und durch Gottes Geist auch hassen und lassen lernen. Und in diesem Prozess der Veränderung befinden wir uns alle, die wir auf dem Weg der Nachfolge sind. Wir können das mit einem Marathon vergleichen, deshalb hier das Bild so im Hintergrund. Jeder Schritt ist ein Schritt näher zum Ziel. Und manchmal ist es mühsam und wir kommen in Schwitzen, in Stolpern und wir fallen hin und wir richten uns wieder auf und wir laufen weiter. Und das ist kein Spaziergang, das ist eher mit einem Marathon zu vergleichen. Aber jeder Schritt, den wir laufen, den wir gehen, er bringt uns näher zum Ziel. Und manchmal seufzen wir auch auf diesem Weg, so wie Paulus das beschreibt in Römer 8, Vers 23. Und wir sehnen uns nach der, sagt es dort im Römerbrief, nach der Sohnestellung, der Erlösung unseres Leibes, denn wir sind zwar errettet, doch auf Hoffnung hin. So heißt es da in Vers 24, dann der nächste Vers in Römer 8. Das bedeutet also, es gibt auch diese dritte Dimension der Erlösung und die liegt in der Zukunft. Eines Tages werden wir erlöst werden. Das ist unsere endgültige Erlösung dann. Und ich denke, in einem gewissen Sinne deutet auch diese Verse 5 und 8 in diesem Psalm 130 auf diese endgültige Erlösung hin. Da ist die Rede von der Hoffnung eines wartenden Herzens. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Er hat versprochen, wiederzukommen. Und auf sein Wort wollen wir uns verlassen. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als der Wächter auf den Morgen, als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Die letzte Tröstung, die endgültige Erlösung werden wir erfahren, wenn unser Herr wiederkommt und uns zu sich nimmt und wir dann daheim sein werden bei unserem Vater. Und jetzt ist es so, dass unser Schmerz und unsere Sünde und unsere Enttäuschungen in der Gegenwart uns eigentlich dazu bewegen, dass wir umso mehr und leidenschaftlicher auf die Zukunft hoffen. Wir warten und wachen wie so ein Wächter, der die ganze Nacht auf die Morgendämmerung wartet. Faszinierendes Bild, dieses Bild von dem Wächter. Was macht ein Wächter? Nicht sehr viel. Aber er achtet aufmerksam auf Gefahren. Er wartet auf den Morgen. habe Ende der 80er Jahre in Stuttgart auf dem Airfield als Security, als Wächter sozusagen gearbeitet und dort manche Nachtschicht geschoben. War eine interessante Zeit, in diesem amerikanischen Milieu zu arbeiten. Habe damals auch viel Englisch lernen dürfen. Aber ich weiß noch, wie man so um 2, um 3 Uhr morgens so seinen toten Punkt erreicht hatte. Wo man ganz schön müde wurde. Und wie man sich nach dem Morgen sehnte. Auf dem Weg des Glaubens ist es unsere Aufgabe, zu wachen und sehnsüchtig zu warten. Der Wächter weiß, der Morgen kommt bestimmt. Er hofft nicht ins Ungewisse. Hoffen ist keine fatalistische Resignation. Hoffen bedeutet auch nicht, dass wir uns in unsere Fantasiewelt irgendwo flüchten, um unserer Langeweile und unserem Schmerz irgendwie zu entkommen. Nein. Es bedeutet, zuversichtlich und aufmerksam zu erwarten, dass Gott tun wird, was er angekündigt hat. Es bedeutet zu wissen, dass dieses Leben hier nicht alles ist, sondern nur das Vorspiel für ein besseres Leben. Hoffen bedeutet, sich nach dem Tag zu sehnen, wenn jede Sehnsucht unseres Herzens gestillt sein wird, weil wir unseren Herrn sehen werden, bei dem die Vergebung, die Gnade und viel Erlösung ist. Und er wird jede Träne abwischen, auch all die Tränen, die in dieser letzten Woche geweint wurden. Alle Tränen der Trauer. Und dann gibt es kein Leid und kein Krieg und kein Krebs und keine Behinderungen mehr und keine Sünde mehr. Auf diese Erlösung warten und hoffen wir wachend. Wir warten und hoffen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt, so wie Petrus das sagt in seinem 2. Petrusbrief. Was für eine Hoffnung! Lasst uns mit dieser Hoffnung auf unserem persönlichen Weg des Glaubens weitergehen und Gott Raum geben, unser Heil zu wirken und unseren Glauben zu vertiefen. Wenn wir ihm Raum geben, wird er durch seinen Geist uns immer wieder auch in die Tiefe führen. Und das sind schmerzhafte innere Erfahrungen, wo wir unsere Sünde erkennen, die Sünden des Herzens, unseren Selbstschutz, unsere rechtfertigte Selbstzentriertheit. Ihr wisst, was das bedeutet. Rechtfertigte Selbstzentriertheit sieht so aus, dass ich mich immer als der zweite Sünder sehe. Ja, ich habe jetzt hier Mist gebaut, aber folgt dann, du hast mich provoziert. Du bist eigentlich der größere Sünder. Das ist rechtfertigte Selbstzentriertheit. Und unsere Gebetsarmut und unsere unlauteren Motive und unsere Fantasien, all diese Sünden, die es verhindern, dass wir in guten geistlichen Beziehungen leben. Und wenn wir diese Sünden erkennen, wenn wir darüber trauen und Buße tun und sie im ehrlichen Gebet Gott bringen, dann wird Gottes Vergebung und seine gnädige, loyale Liebe in Jesus Christus, wir werden die Tiefe erfahren. Denn bei ihm ist viel Erlösung. Und die Gnade wird uns Furcht lehren und uns von Furcht befreien. Flüchten wir nicht von solchen Erfahrungen in der Tiefe. Sie sind heilsam. und sie bringen uns Gott näher. Ich möchte uns einladen, dass wir vielleicht noch einige Augenblicke im stillen Gebet verweilen. Ich weiß nicht, wo jeder einzelne von uns jetzt so steht in seiner Beziehung zu Gott, in seinen Beziehungen zu dem Nächsten, zum Partner, zu seinen Kindern, zu Menschen, die in unserem engsten sozialen Umfeld stehen. Ich weiß nur, dass wir uns als Menschen immer wieder schuldig machen, und zwar alle, ohne Ausnahme. Und vielleicht kann sich mancher von uns hier mit diesem Schrei des Psalmisten identifizieren. Was immer dich auch bewegt, bitte Gott im stillen Gebet, dir gerade die Sünden des Herzens, die nicht unbedingt sichtbar sind durch irgendwelche Untaten, dir zu zeigen. Bitte ihn, dir diese verborgenen Sünden zu zeigen, die wir so gerne ignorieren und verdrängen. Und wenn du sie erkennst, dann bitte Jesus um Vergebung und setze deine ganze Hoffnung auf ihn. Lasst uns in der Stille beten. Dreieiniger Gott, es ist für uns eigentlich viel einfacher, dir mit unserem Verstand zu begegnen, als mit Tränen und unseren Gefühlen. Aber du kennst unser Herz besser, als wir es kennen. Du prüfst es, du erforscht es, du weißt, wo jeder einzelne von uns steht in unserer Beziehung zu dir, in unseren Beziehungen zu unserem Nächsten. Herr, zeig uns die verborgenen Sünden, die uns auf unserem Weg des Glaubens umstricken und uns hindern, dir näher zu kommen und in Beziehungen zu leben, die geprägt sind einfach von deinem Wort und von deiner Liebe. Vergib uns, wo wir nicht nach deinem Wort gelebt haben. Vergib uns unseren Egoismus. Vergib uns, wenn wir so unbedacht immer wieder leben, irgendwo anders als in dir suchen. Und sprich durch dein Wort immer wieder zu uns und zerbrich unser steinernes Herz. Herr, und wir bitten dich auch für unsere Gemeinden und unsere Kirchen und unser Land. Du siehst, wie das Land der Reformation sich so sehr entfernt hat von deinen Maßstäben und deinem Wort, wie ein sehr Großteil der Menschen hier dich ignorieren und gar nicht mehr an dich denken und nur für sich leben in ihrem Individualismus und wie der Gott des Materialismus dich verdrängt hat und man lebt nur noch für sich selbst. Herr, vergib uns diese abscheuliche Sünde. Und ich bitte dich einfach um ein bußfertiges Herz in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, in unserem Land. Nur wenn wir innerlich erweckt werden und erweckt leben, kannst du Erweckung schenken. Ja, und wir wünschen uns, dass mehr passiert, dass wir einen Unterschied machen, auch als Christen in dieser Welt, und dass wir unseren Auftrag erfüllen und Licht und Salz sind und Menschen zum Glauben kommen, weil wir einfach ein glaubwürdiges Leben führen, geprägt von deiner Liebe. Herr, du bist ein wunderbarer Heiland und bei dir ist die Vergebung. Du bist die liebevolle Gnade, Chesed in Person, auf dem Thron der Gerechtigkeit, und bei dir ist viel Erlösung. Als deine schwachen Kinder setzen wir unsere Hoffnung ganz auf dich und wir sehnen uns auch nach dieser endgültigen Erlösung, wenn wir einmal bei dir sein werden und wenn es keinen Schmerz und keine Sünde und keinen Tod mehr geben wird. Herr, und so richten wir unseren Blick auf dich in unserer Hoffnung und freuen uns, wenn du bald wiederkommst und uns auch diese endgültige Erlösung von diesem Leib der Sünde schenkst. Komme bald, Herr Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen.